G&G Kassentreffen. Wer kommt, was geht? Der Podcast von Gesundheit und Gesellschaft zu Trends und Perspektiven in der Gesundheitspolitik.
Herzlich willkommen zur vierten Ausgabe des G&G Kassentreffens. Mein Name ist Elena Gorges.
Und mein Name ist Ralf Breitkopf.
Ralf, so langsam kommt es mir so vor, als wenn du es dir gemütlich machst am Bundestag. Du warst ja schon zum vierten Mal dort.
Ja, ich könnte mich dran gewöhnen. Vor der Bundestagswahl wollten wir hier im Kassentreffen ja mit den Gesundheitspolitikern der Bundestagsfraktionen sprechen. Und wir wollen wissen, wie sie auf die Gesundheitspolitik der vergangenen Wahlperiode blicken, aber auch, was ihre Pläne und die ihrer Parteien für die Zukunft sind. Und da haben wir uns eben reingehängt in den letzten Wochen, damit die Gesundheitspolitik nicht untergeht im Wahlkampf.
Fair enough. Also für die vierte Folge waren wir zu Gast bei Sepp Müller, stellvertretender Vorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag. Sein Wahlkreis ist Dessau-Roßlau und der Landkreis Wittenberg in Sachsen-Anhalt. Und er ist stellvertretendes Mitglied im Gesundheitsausschuss des Bundestages.
Wie kann es sein, dass wir pro Kopf mehr Ärzte haben, dass wir pro Kopf mehr Betten haben, dass wir pro Kopf mehr in unserem System für das Gesundheitssystem ausgeben, obwohl wir für die westlichen Industrieländer eine geringere Lebenserwartung haben? Dreh- und Angelpunkt muss der Hausarzt sein, damit die Facharzttermine nicht doppelt, dreifach, vierfach belegt sind.
Herr Müller, ganz zu Beginn vielleicht eine eher persönliche Frage. Wie kommt der Sepp nach Sachsen-Anhalt? Ich hätte ihn eher in Bayern vermutet.
Ja, der Opa war Bayern-Fan, der Vater ist Bayern-Fan. Und weil der Opa schon FC Bayern München-Mitglied zu DDR-Zeiten war, sind wir Enkel alle nach Bayern-Spielern benannt worden. Und ich bin der Sepp Müller und der andere ist der Gerd Müller und der nächste der Olli Müller.
Und um gleich das nächste Klischee hinten dran zu hängen oder zu entkräften, Sie gelten so ein bisschen als das junge, frische Gesicht der CDU im Osten. Funktioniert Gesundheitspolitik im Osten oder in den nicht mehr ganz so neuen Bundesländern anders?
Ja, weil wir natürlich alleine historisch eine andere Gesundheitspolitik gesehen hatten in unseren Gefilden. Wir kommen vielleicht nachher zum Niederreißen der Sektorengrenze, Stichwort Poliklinik. Deswegen bin ich überzeugt, dass Gesundheitspolitik und das Lernen vom Osten auch ein Erfolg wäre für ganz Deutschland.
Ihr Wahlkreis, Dessau-Roßlau und der Landkreis Wittenberg, ist wie viele Regionen in den neuen Bundesländern besonders vom demografischen Wandel betroffen. Und gerade bezogen auf das Gesundheitssystem, wie sollen wir da die Herausforderung ohne Zuwanderung meistern? Migration ist ja auch durch die Anträge der Union im Bundestag zuletzt in den Fokus des Wahlkampfs gerückt.
40% der Beschäftigten im Gesundheitswesen und Pflegewesen sind Migrantinnen und Migranten, haben einen Migrationshintergrund. Und deswegen wissen wir, dass wir in den nächsten Jahren insbesondere Einwanderung in unseren Arbeitsmarkt brauchen und benötigen. Das wollen wir auch. Das unterscheiden wir mit unseren Anträgen aber ganz bewusst von der illegalen Migration, die wir zu tausendfach an den deutschen Außengrenzen sehen.
Das heißt also, Ihnen macht die demografische Entwicklung in Ihrem Wahlkreis momentan keine Sorgen?
Das habe ich nicht gesagt. Ich habe Ihnen gerade genannt, dass 40% der Arbeitskräfte im Pflege- und Gesundheitsbereich ganz Deutschland, aber auch bei mir, Arbeitskräfte mit Migrationshintergrund sind. Und deswegen benötigen wir alleine alterstechnische Ausscheidungsprozesse im Sinne von Renteneinstiege auszugleichen, benötigen wir die Einwanderung in den Arbeitsmarkt in ganz Deutschland, aber auch in Ostdeutschland.
Es ist das vornehmste Recht der Opposition, die Regierungspolitik zu kritisieren. Ich will aber erstmal von Ihnen vielleicht wissen, gibt es etwas an der Gesundheitspolitik der Ampel der vergangenen Jahre, wo Sie sagen, das haben die gar nicht so schlecht, das haben die vielleicht sogar richtig gemacht?
Da muss ich jetzt lange kramen, weil das erste Gesetz, was mir sofort einfällt, ist die Cannabis-Legalisierung. Und da erspare ich mir jeglichen Kommentar. Was tatsächlich in die richtige Richtung geht, ist das Medizinforschungsgesetz, also die Nutzbarmachung von Medizindaten für die Forschung, um im internationalen Vergleich hier auch forschende Pharmaindustrie in Deutschland Art zu halten, überhaupt noch Forschung zu ermöglichen. Geht das Medizinforschungsgesetz in die richtige Richtung?
Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der AOK vom Dezember hat gezeigt, dass 48%, also fast 50% der Menschen in Deutschland der Meinung sind, bei Gesundheit und Pflege bestehe für die kommende Bundesregierung der größte Handlungsbedarf, noch vor Wirtschaft und innerer Sicherheit und Bildung. Hat die Gesundheitspolitik momentan einen ausreichend hohen Stellenwert? Man hat ja gesehen, im Kanzlerduell am Wochenende hat das Thema nur eine sehr untergeordnete Rolle gespielt.
Ja, es gab ja andere Themenbereiche, die gar keine Rolle gespielt haben. Ich gehe davon aus, dass in den nächsten Duellen oder anderen Formaten das Thema Gesundheitspolitik auch eine Rolle spielt. Unabhängig davon sagen uns andere Umfragen, dass die Wirtschaftspolitik die herausforderndste Aufgabe ist, dass die Begrenzung der illegalen Migration die herausforderndste Aufgabe ist. Und erst dann kommen die sozialen Fragen. Ich bleibe bei meiner Einschätzung, die ich bereits vor den hitzigen Wahlkampfdiskussionen hatte. Wir müssen Antworten finden, insbesondere im Pflegebereich. Hier explodieren uns die Kosten und wir brauchen eine bessere Lenkung im Gesundheitssystem, um die Ressourcen effizient einzusetzen. Und das werden wir in der nächsten Bundesregierung angehen.
Auf die Pflege kommen wir gleich sicherlich noch zu sprechen. Bei zwei weiteren Ergebnissen der Forsa-Umfrage geht es um Zufriedenheit und Vertrauen. 45% sind mit der Qualität in der Gesundheitsversorgung weniger oder gar nicht zufrieden. 60% haben wenig oder gar kein Vertrauen in die künftige medizinische Versorgung. Wie will die Union, wie wollen Sie gegebenenfalls verloren gegangenes Vertrauen zurückgewinnen?
Ja gut, das sind ja zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Wir müssen auf der einen Seite erstmal Vertrauen in die Politik zurückgewinnen. Dieses rein in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln auf der Regierungsbank, das werden wir beenden. Wir werden in der Gesundheitspolitik wieder auf Augenhöhe mit den Protagonisten sprechen, anders als der jetzige Bundesgesundheitsminister das die letzten 3 Jahre getan hat. Wir werden also wieder Gesprächsformate finden, um gemeinsam, auch wenn es unterschiedliche Interessen gibt, hier in einen Prozess einzusteigen, um das Gesundheitssystem resilient zu machen, resilient und abwehrfähig dafür, dass die Menschen in unserem Land Gott sei Dank immer älter werden, mehr Gesundheitskontakte in den Berufen haben werden, in den Gesundheitsberufen. Und das wird unsere Aufgabe sein. Also einerseits ruhiger Regierungshandeln, andererseits regieren auf Augenhöhe. Und dann wird das Vertrauen in das Gesundheitssystem gemeinsam stärker werden.
Schon unter dem Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, Ihrem Parteikollegen, hat es mit einer Notfallreform nicht funktioniert. Auch der zweite Versuch der Ampelregierung ist gescheitert. Was macht die Reform eigentlich so schwer? Inhaltlich liegen beide Gesetzentwürfe ja nicht so weit auseinander.
Wir haben zwei unterschiedliche Zielstellungen, auch vom, also nicht mit den Gesetzesentwürfen, mitnichten, aber hier konkurrieren tatsächlich Bundesgesetzgebung und Landesgesetzgebung miteinander, das wissen Sie. Und deswegen ist es die Aufgabe, diese Prozesse, die auch Länderhoheiten betreffen, und das sind fast grundsätzlich alle Themen im Gesundheitsbereich, da bis auf die Finanzierung ist der Bund ja überhaupt gar nicht zuständig für Gesundheit. Hier müssen wir mit den Ländern gleich am Anfang der Legislatur und nicht wie in der letzten Wahlperiode zum Ende der Legislatur ins Gespräch kommen, um die Notfallreform in die Verbesserung der Krankenhausreform einzubinden, weil wir wissen, wie hoch die Fehlrate, die Fehlkontaktrate im Notfallbereich ist und deswegen am Anfang der Legislatur mit den Ländern zusammensetzen und etwas auf den Weg bringen.
Mehr als 340 Milliarden Euro wird die gesetzliche Krankenversicherung 2024 schätzungsweise ausgegeben haben. Die Zahlen kommen in den nächsten Tagen, vielleicht auch erst Wochen. Deutschland hat EU-weit die höchsten Ausgaben für Gesundheit, bringt aber nicht unbedingt die besten Ergebnisse. Wie würde eine unionsgeführte Regierung das System effizienter machen?
Das ist eine vollkommen berechtigte Frage, die Sie dort stellen. Die treibt mich auch um. Wie kann es sein, dass wir pro Kopf mehr Ärzte haben, dass wir pro Kopf mehr Betten haben, dass wir pro Kopf mehr in unserem System für das Gesundheitssystem ausgeben, obwohl wir für die westlichen Industrieländer eine geringere Lebenserwartung haben? Das liegt einerseits an einer fehlenden Spezialisierung im Krankenhauswesen. Das ist die Ampel jetzt angegangen, aber die Krankenhausreform, da kommen wir vielleicht danach nochmal zu sprechen, geht vielleicht in die richtige Richtung, aber von der Umsetzung her werden wir eine kalte Strukturbereinigung bekommen, wenn es keine Änderung daran gibt. Und darum ist unser Ziel bei der Krankenhausreform, die angestoßen wurde, den Prozess, um sich auf den Weg der Spezialisierung zu machen, finanziell abzusichern, damit wir überhaupt noch Krankenhäuser haben. Das ist das eine. Wenn Sie den stationären Bereich anschauen und wenn wir uns den ambulanten Bereich anschauen, dann wollen wir eine Lenkungswirkung im Hausarztsystem haben, wie das auch viele andere Länder haben. Übersetzt für die Kenner dieses Podcasts, Stichwort Überweisungsvorbehalt, also erst zum Hausarzt und der verteilt dann und keine Mehrfachbesuche bei den Fachärzten, die von allen bezahlt werden müssen, obwohl die Ergebnisse die gleichen sind. Dreh- und Angelpunkt muss der Hausarzt sein, damit die Facharzttermine nicht doppelt, dreifach, vierfach belegt sind.
Die Krankenkassen, auch Ärztevertreter fordern mehr Spielräume und mehr Wettbewerb. Ihr Argument ist, wir wissen, was vor Ort ist, wir kennen die Vertreter untereinander, wir wissen, wo der Schuh drückt, Beinfreiheit für regionale Lösungen, flexible, dezentrale Vertragsmöglichkeiten. Wie weit darf oder muss sich der Staat aus einem so sensiblen Thema wie Gesundheit und Pflege zurückziehen? Ist ja auch ein Thema der Daseinsvorsorge.
Wir wollen Gesundheitsversorgung in Stadt und auf Land. Wir wissen, dass natürlich Mengeneffekte entstehen in allen Bereichen. Und wenn wir die Gesundheitswirtschaft einzig und allein den Markt überlassen würden, dann würde sicherlich die städtische Versorgung sehr gut funktionieren. Die ländliche Versorgung, wie auf den Halligen oder im ländlichen Raum bei mir in Sachsen-Anhalt, wäre dann nicht nur unterrepräsentiert, aber würde unter marktwirtschaftlichen Bedingungen nicht funktionieren. Ich mache hier noch ein Beispiel. In Mecklenburg-Vorpommern sind mehr als die Hälfte der Krankenhäuser im sogenannten Sicherstellungszuschlag. Was bedeutet das? Die erreichen die Mindestmenge nicht, sie erreichen den Mindestumsatz nicht, um ihr Krankenhaus finanziell zum Jahresende erfolgreich zu bringen. Und deswegen zahlen die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler hier zusätzliche Mittel ein in die Krankenhäuser, damit die Krankenhäuser vor Ort sind. Kurzum, Wettbewerb ja, Wettbewerb aber nur insofern begrenzt, dass die Daseinsvorsorge in Stadt und auf Land selbstverständlich erhalten bleibt. Und deswegen ist Markt nicht alles.
Wenn Sie jetzt eine schwere Erkrankung hätten, was wir natürlich nicht hoffen, wo würden Sie dann gerne behandelt werden? In einem Krankenhaus, was auf diese Krankheit spezialisiert ist, zum Beispiel Krebs? Oder in einem Krankenhaus, was Sie in 10 Minuten erreichen können, was aber nicht auf diese Erkrankung spezialisiert ist?
Ihre Frage hat ja schon fast die Antwort beinhaltet. Natürlich würde jeder sich in ein Krankenhaus onkologisch behandeln lassen, welches spezialisiert ist. Wir kennen die Ergebnisse international von allen Studien, die uns zeigen, sowohl beim Mammakarzinom als auch beim Prostatakrebs, dass diejenigen, die spezialisierte Techniken vorweisen, dort wo der Operateur mehrere Operationen und nicht nur eine Handvoll Operationen im Jahr durchführt mit seinem Team gemeinsam, bessere Ergebnisse erzielt. Deswegen würde ich mich persönlich in eine Spezialklinik begeben und empfehle auch jedem, nach entsprechenden Spezialkliniken Ausschau zu halten.
Wir haben es in Teilen angedeutet, möglicherweise. Würde eine Bundesregierung unter Führung der Union das Klinikpaket nochmal aufschnüren und wenn ja, wo?
Wir müssen das Klinikpaket nochmal aufschnüren, weil wir sonst eine kalte Strukturbereinigung sehen. Erstens gibt es bis zum heutigen Tag keine Auswirkungsanalyse. Wir wissen also nicht, was bedeutet es konkret in dem jeweiligen Krankenhaus vor Ort in Köln, im Schwarzwald, am Bodensee, aber auch in der Kolbitz-Letzlinger Heide. Und darum müssen wir eine Auswirkungsanalyse machen. Und es ist allen klar, dass die Spezialisierung und die Ambulantisierung vorankommen muss. Und darum werden wir den Transformationsfonds vorziehen müssen, dass diejenigen, die sich jetzt spezialisieren, jetzt ambulantisieren möchten, auch jetzt das Geld erhalten, um durch diesen Prozess durchzukommen. Da darf nicht erst in 2 Jahren ausgezahlt werden, weil das wäre eine kalte Strukturbereinigung und da hätten wir aktuell mehr als die Hälfte der Krankenhäuser nicht mehr in unserer Landschaft.
Lässt sich das so schnell umsetzen nach einer Wahl, dass es nicht zu Verzögerungen kommt und nicht eben dann der Effekt trotzdem ein kalter Strukturwandel einstellt?
Ich wünsche mir das. Es kommt darauf an, wie der jetzige Bundesgesundheitsminister Fakten schafft. Sie wissen, dass im Gesetzgebungsverfahren durch die Ampel eine Verordnungsermächtigung eingeräumt wurde, sodass der Bundesgesundheitsminister auch als amtierender Bundesgesundheitsminister Fakten schaffen kann mit Verordnungen. Ich kann persönlich ihn davor nur warnen, dem Souverän, dem Wählerinnen und Wähler die Entscheidung vorneweg zu nehmen. Deswegen werden wir, sofern wir dürfen und in der Regierung dabei sein können, alles daran setzen, dass wir erst über die Transformation reden und dann über die weitere inhaltliche Ausgestaltung von Verordnungen. Wenn das anders sein sollte, dann gebe ich Ihnen recht. Wenn man das vorne wegnimmt, dann werden wir wahrscheinlich eine kalte Strukturbereinigung schon in diesem Jahr sehen.
Weil Sie den Transformationsfonds angesprochen haben, möchte ich noch auf einen Aspekt zu sprechen kommen. Die Kliniken verlangen massive zusätzliche Investitionsmittel für den Klima- und Hitzeschutz. Und Sie wollen einen extra Klimafonds in Höhe von 31 Milliarden Euro bis 2035. Ein Krankenhausbett verbraucht rechnerisch so viel Energie pro Jahr wie 2 4-Personen-Haushalte. Und um das zu senken, sagen die Krankenhäuser, braucht es Investitionen. Ist für die Union das Thema Klimaschutz in der Gesundheitspolitik relevant?
Klimaschutz ist für uns generell relevant, weil das neben der demografischen Entwicklung in unserem Land international die größte Herausforderung ist, der Begegnung des Klimawandels. Und da werden wir explizit kein einzelnes Haus oder keine einzelne Rubrik rausnehmen, sondern werden das als gesamtstaatliche Aufgabe verstehen und angehen.
Das Thema Pflege darf nicht zu kurz kommen, haben wir eben auch schon kurz angerissen. Viele Probleme, die wir aus der Gesundheitspolitik kennen, zeigen sich dort auch wie unter einem Brennglas, vielleicht noch mal etwas schärfer. Personalmangel, gestiegene Beiträge und Eigenanteile für Pflegeheime, die immer weiter steigen. Auch der Zuschuss für die Eigenanteile, der unter Spahn verabschiedet worden ist, erweist sich immer mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Bundesgesundheitsminister Lauterbach hat sich gerade für eine Begrenzung, wie die SPD insgesamt, der Pflegeanteile auf 1.000 Euro ausgesprochen. Wäre das ein Weg, den die Union auch geht?
Kann ich mir schlecht vorstellen, weil es eine Gegenfinanzierung in seinem Vorschlag nicht gibt. Die Gegenfinanzierung kann ja nur bedeuten, dass die Pflegeversicherungsbeiträge steigen. Die zahlen nicht nur Arbeitnehmerinnen, die zahlen auch Arbeitgeber, die zahlen Rentnerinnen und Rentner alle beide Beiträge. Und deswegen kann ich mir persönlich nicht vorstellen, dass wir weiterhin Beitragssteigerungen verantworten werden. Was wollen wir? Wir wollen einen Dreiklang aus der Finanzierung heraus entwickeln für die Pflegeabsicherung. Das heißt weiterhin Teilkasko die staatliche Pflegeabsicherung und die anderen beiden Dinge stärken, die private Absicherung und die betriebliche Pflegeversicherung, wo meine Gewerkschaft, die IG BCE, bereits über 500.000 Verträge abgeschlossen hat in ihren entsprechenden Tarifwerken, dass diese ähnlich wie die betriebliche Rentenversicherung steuer- und sozialabgabenfrei auf den Weg gebracht wird. Das würde dazu führen, dass, wenn der Pflegefall eintritt, viel mehr Menschen abgesichert sind. Was machen wir mit den jetzigen, die in der Pflege sind oder pflegebedürftig sind und hier so viel zuzahlen müssen? Hier wissen wir, dass wir mit der Anzahl an Personen, die in der Pflege tätig sind, die Masse, die noch als Pflegebedürftige dazukommen, nicht abdecken können, trotz erhoffter und gewünschter Zuwanderung in den Arbeitsmarkt. Deswegen müssen wir alles daran setzen, die pflegenden Angehörigen, über die man übrigens in dieser Diskussion am wenigsten spricht, zu aktivieren und gleichzeitig fit zu machen, dass sie auch ihre Pflegebedürftigen so lange wie möglich zu Hause pflegen können, damit die Kosten in dem Bereich geringer bleiben. Dazu gehört aber eine ganze Litanei an Punkten. Da haben wir vor 2 Jahren über 50 Punkte aufgeschrieben. Die könnte ich Ihnen gerne alle runterbeten. Das sprengt aber den Podcast.
Die Ausgaben haben sich innerhalb von 10 Jahren fast verdreifacht. Und obwohl das so ist, muss die Pflegeversicherung auch noch die Ausbildungskosten in der Pflege und die Rentenversicherung für pflegende Angehörige finanzieren. Muss da nicht der Bund mit Steuermitteln dann doch mehr Verantwortung übernehmen?
Wir wollen, dass die beitragsfremden Mittel auch beitragsfremd finanziert werden. Nicht nur in der Pflegeversicherung, sondern auch in der Krankenversicherung. Das bedeutet in dem Fall für die Pflegeversicherung, dass die Ausbildungskosten durch den Steuerzahler gezahlt wird. Das bedeutet in der Krankenversicherung, dass die 10 Milliarden Euro für die Bürgergeldempfänger durch den Steuerzahler aufgebracht werden.
In den vergangenen Folgen in unserem Podcast haben wir schon über den Health in All Policies Ansatz gesprochen, also Gesundheit und Prävention nicht nur als reines Versorgungsthema anzusehen, sondern auch als Bildungsthema zu begreifen, als soziales Thema, nicht nur die Gesundheit, sondern auch die Gesundheitskompetenz von vor allem ärmeren, sozial schwachen und bildungsfernen Menschen soll gesteigert werden. Gesundheitskioske sind so ein Ansatz. Die waren mal im Gesundheitsversorgungsstärkungsgesetz drin, bevor dann nur die reine Entbudgetierung der Hausärzte übrig geblieben sind, etwas vereinfacht gesagt. Wären Gesundheitskioske etwas, was die Union wiederbeleben würde?
Ich persönlich und wir als Union halten davon überhaupt nichts, zusätzliche Institutionen zu schaffen, während wir vorhandene Institutionen haben, wie Apotheken beispielsweise, Hausärzte, die nicht auskömmlich finanziert werden und reihenweise ihre Praxen oder Apotheken schließen. Jeden Tag in Deutschland schließen mehr als eine Apotheke. Deswegen lassen Sie uns gerne vor Ort die vorhandenen Instrumente stärken, gerne auch mit mehr Kompetenzen für diejenigen, die vor Ort sind. Lassen Sie uns darüber reden, wie wir Pflegekräfte, Schwestern mehr Kompetenzen zuweisen, dass sie auch mehr Möglichkeiten haben, unabhängig des Arztvorbehaltes hier tätig zu werden. Stichwort Gemeindeschwester Agnes. Darüber können wir uns gerne unterhalten. Zusätzliche Instrumente einzuführen, halte ich nicht nur für kontraproduktiv, sondern macht das System nur teurer ohne besseres Ergebnis.
Jetzt kommen wir zur elektronischen Patientenakte. Die kommt ja für alle in diesem Jahr, schon ziemlich bald. Friedrich Merz hat gerade vorgeschlagen, Nutzerinnen und Nutzer der EPA mit niedrigeren Krankenkassenbeiträgen zu belohnen. Welchen Nutzen würde das bringen, außer dass einige möglicherweise eher junge und gesunde Versicherte weniger in die GKV einzahlen und dem System dann insgesamt Geld entzogen wird? Angesichts der Finanzlage der GKV wird das ja eigentlich dringend gebraucht.
Sie kennen, dass wir eine 5- bis fast 6-stellige Zahl an Anzahlen in Deutschland pro Jahr an Fehlbehandlungen haben, wegen falscher Medikation, weil der Arzt, der das ausführt, im Vorfeld nicht weiß, und die Anamnesebögen nicht richtig ausgefüllt werden, was derjenige an Medikamenten vorher einnimmt. Und das belastet nicht nur das System, sondern das führt auch dazu, dass wir eine gewisse Anzahl an Menschen in unserem Land haben, die wegen Fehlbehandlung, weil der Arzt vorher nicht wusste, was sie für Medikamente bekommen haben, tatsächlich versterben. Und wir wollen alles daran setzen, dass das vorbei ist. Und darum ist die EPA tatsächlich die Möglichkeit, wenn sie so digitalisiert ist, dass sie auch alle lesen können. Da könnte man jetzt auch ein Buch drüber schreiben. Die EPA führt aber dazu, dass Ärzte gerade im Notfall die Möglichkeit haben, mit dem Lesen der elektronischen Patientenakte zu wissen, was hat mein Patient, der vor mir liegt, was nimmt er für Medikamente und was kann ich dem zusätzlich oder was sollte ich ihm zusätzlich geben und vor allem, was sollte ich ihm nicht geben. Und wenn diese Anzahl der 5- bis 6-stelligen Fehlbehandlungen wegfällt, dann wird unser System auch finanziell in Größenordnung entlastet. Und diese Größenordnung können wir natürlich an die Beitragszahlerinnen und Beitragszahler gerne zurückgeben.
Die Digitalisierung hat in der vergangenen Legislaturperiode im Gesundheitswesen durchaus Anstöße bekommen. Sie haben es im Medizinforschungsgesetz noch schon genannt. Es gibt das Gesundheitsdatennutzungsgesetz als ein zweites. Die Einführung der EPA haben wir auch schon drüber gesprochen. Insgesamt wird die digitale Nutzung von Gesundheitsdaten künftig einfacher, umfassender, nicht nur wegen der EPA. Was bedeutet die Digitalisierung fürs deutsche Gesundheitswesen und vor allem für die Gesundheitsversorgung in Deutschland?
Es wird die Arbeitszeiten effektiver gestalten. Sie wissen, dass unsere Pflegekräfte in allen Bereichen, im Pflegebereich, aber auch im Krankenbereich, aber auch im ärztlichen niedergelassenen Bereich bis zu 40% ihrer Arbeitszeit mittlerweile mit Dokumentation verbringen. Und wenn es uns gelingen würde, das nur zu halbieren, dann hätten die Menschen, die an den Patienten sind, auch wirklich Zeit, ihrer Profession nachzukommen und sich um Pflege bzw. um die medizinische Versorgung zu kümmern. Also einerseits haben wir eine effizientere Nutzung von Arbeitszeit in dem Bereich, bei wissend einer großen Anzahl, die zukünftig in den Ruhestand wechseln. Das zweite Thema ist, wir müssen alles daran setzen, dass diese Behandlungsfehler, die ich gerade genannt habe, aufgrund des fehlenden Vorwissens, welche Medikamente der Patient nimmt, dass die auf ein Minimum reduziert werden. Und das geht nur durch einer gewissen kontinuierlichen Digitalisierung in den jeweiligen Prozessen, die jeder Arzt, jeder Pfleger, jeder Notfallsanitäter sofort abrufen kann. Und das sind unsere Ziele, die wir damit verbinden, um den Patienten am Ende zu schützen und das große Ziel, um ein gesundes Leben länger zu ermöglichen.
Zum Schluss noch eine persönliche Frage an Sie. Sie waren jetzt stellvertretendes Mitglied im Bundesgesundheitsausschuss. Was reizt Sie an dem Thema Gesundheitspolitik? Wie sind Sie dazu gekommen?
Ich bin ja der stellvertretende Fraktionsvorsitzende für die Unionsfraktion für diesen Themenbereich und uns treibt seit vielen Jahren das Thema insofern nicht nur um, weil wir die Ministerien viele Jahre lang besetzt haben, sondern weil Gesundheit eines der wenigen unabhängig der Parteipolitik stattfindenden Themen ist. Wir wollen, dass es unseren Menschen besser geht, dass sie länger gesund leben. Das ist, meine ich, unstrittig, dieses Ziel. Und dann sehen wir vor Ort die großen Herausforderungen bei der Terminfindung, bei der ärztlichen medizinischen Versorgung. Und das reizt, weil sie immer Personen vor sich sehen, entweder im Bekannten-, Verwandtenkreis oder auch Bürgerinnen und Bürger, die zu ihnen in der Sprechstunde kommen, wo man das Ziel hat, hier im Deutschen Bundestag Verbesserungen herbeizuführen, die das ganze System besser macht, um den Einzelnen, den man vor Auge hat, seinen Bekannten, seinen Verwandten, auch ein besseres, längeres Leben in Gesundheit zu ermöglichen.
Sepp Müller, stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch.
Danke Ihnen beiden.
Das war's zunächst einmal mit unseren Interviews mit den Gesundheitspolitikerinnen und Politikern im Bundestag. Jetzt steht erstmal die Bundestagswahl an.
Und nach der Bundestagswahl geht's weiter mit dem G&G-Kassentreffen. Dann wird die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Carola Reimann, zu Gast sein.
Mit ihr sprechen wir dann über das Wahlergebnis, über mögliche Regierungskoalitionen. Und das machen wir natürlich nicht deshalb, weil wir so gern orakeln, sondern weil wir uns fragen, was das für die Gesundheitspolitik bedeutet.
Und wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an redaktion@gg-digital.de.
Mein Name ist Elena Gorges.
Und mein Name ist Ralf Breitkopf.
Trends und Perspektiven der Gesundheitspolitik beim G&G-Kassentreffen. Weitere Infos finden Sie unter gg-digital.de.